Schwarz ist ein Konstrukt, das ist keine Hautfarbe, das ist eine politische Bezeichnung für gewisse Menschen, die gewisse Privilegien nicht haben können, sei es bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche. Schwarz steht einfach auch als politische Bezeichnung und zeigt, wie Menschen unterschiedlich positioniert sind in der Gesellschaft.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Ich feier meinen Migrationsvordergrund. Alle Leute um mich herum sind Allies und so bunt. Hier kann ich selbst sein und das ist der Grund. Nix über mich, ohne mich, kein Blatt vor meinem Mund. Migrationsvordergrund, Grund, kein Blatt vor meinem Mund. Migrationsvordergrund, Grund, kein Blatt vor meinem Mund. Hör mal kein Vibes am Piano, die Gegenwart ist Hammer Mama Afro. Südafrika im Herzen der Flow, Westafrika Tanz, Asunto. Asunto, Ghana, Asunto, wir waren eins, in Wahrheit war so. Weiße Agros mit Gier und Ego teilten uns auf der Berliner Kongo-Konferenz und übernehmen wir die Show. Schritte nice, es geht Molo Molo, wackle leicht mit deinem Popo. Ja, so schütte dein Speck so. Alle Hände gehen hoch, Agogo. 1000 Legs Network in der Choreo. Mit Greta Moves wie in Togo. Alte deutsche Kolonie für deine Memo. Geschichte für deine Memo. Polizeigewalt auf hohem Niveau. Auf hohem Niveau. Say it loud, Uri Giallo. Uri Giallo. Empowerment Anton Wilhelm Amo. Ich feier meinen Migrationsvordergrund. Alle Leute um mich herum sind Allies und so bunt. Hier kann ich selbst sein und das ist der Grund. Nix über mich, ohne mich, kein Blatt vor meinem Mund. Migrationsvordergrund, Grund, kein Blatt vor meinem Mund. Migrationsvordergrund, Grund, kein Blatt vor meinem Mund. Bienvenue, welcome, ne wongo fofo. Warbadens aus Burkina Faso. Widerstand wie König Diabalompo. Wacken nie passiv, abonnier zu deine Info. Schwarze Amazon, da Omemino. Bitte überall und nicht nur im Kino. Her mit mehr Black SuperheldInnen. Wakanda heilt von innen. Power Sankofa wie Thomas Sankara. Keep on fighting for a better future. Ubuntu stark sind wir. Leise weiterlaufen, ich bleib doch hier. Wie Arsch auf Eimer reimt sich Idioten mit europäischen Patrioten. Ich feier meinen Migrationsvordergrund. Alle Leute um mich herum sind Allies und so bunt. Hier kann ich selbst sein und das ist der Grund. Nichts über mich, ohne mich, kein Blatt vor meinem Mund. Ich feier meinen Migrationsvordergrund. Alle Leute um mich herum sind Allies und so bunt. Hier kann ich selbst sein und das ist der Grund. Nichts über mich, ohne mich, kein Blatt vor meinem Mund. Migrationsvordergrund, Grund, kein Blatt vor meinem Mund. Migrationsvordergrund, Grund, kein Blatt vor meinem Mund.
Das nenne ich mal einen Einstieg für so einen Podcast, ne?
Ja,
voll. Da merken wir direkt, wir sind hier in einer sehr interessanten und sehr schönen Gesprächsatmosphäre. Ich bin bei Aisé Ventouin, wird das ausgesprochen, ne?
Ja,
das ist dieser leicht französische Einschlag.
Genau, Ventouin.
Ventouin, okay.
Genau, ja.
Bei dir bin ich zu Gast.
Ja.
Du bist bei mir im Podcast, aber ich bin bei dir zu Hause. Wir haben gerade schon miteinander gefrühstückt.
Ja, voll.
Das war sehr schön. Und jetzt sitzen wir hier und nehmen einen kleinen Podcast miteinander auf. Warum tun wir das? Weil ich dich so ein bisschen entdeckt habe durch Zufall. Ich habe gesehen von dir ein ganz tolles Cover von dem Konstantin Wecker-Song Sage Nein.
Mhm.
Eine große antifaschistische Hymne, die du, wie ich finde, ganz toll umgesetzt hast. Und dann bin ich durch einen gemeinsamen Bekannten, den wir haben, so ein bisschen weiter auf deine Musik aufmerksam gemacht worden.
Mhm.
Und dachte mir, ach Mensch, das ist ja ein spannender Typ. Mhm. Hab mich so ein bisschen belesen, was du so machst. Und dachte mir so, Mensch, das ist interessant, mit dem würde ich mich gerne unterhalten.
Ja.
Und hier sitzen wir. Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und dass du hierher gekommen bist.
Ja, mir geht es gut. Ich bin momentan sehr aufgeregt. Es gibt tausende Dinge zu tun, aber auch schöne Dinge. Meine neue Platte ist raus und ich gehe bald auf Tour mit meinen Musikern aus Burkina Faso. Und ich bin heute sehr, sehr happy, mit dir zu quatschen.
Genau, ja, du bist viel unterwegs. Also jetzt vor kurzem warst du ja auch auf der großen Klimademonstration in Berlin und bist dort aufgetreten.
Ja. Stimmt.
Unter den Linden der Ecke Brandenburger Tor standst du auf der Bühne und du hast gerade schon erwähnt, deine Musiker aus Burkina Faso, du selbst kommst ja auch aus Burkina Faso und du hast da, und das hat mich gewundert, Germanistik studiert.
Ja.
Warum ausgerechnet Germanistik? Also wenn ich jetzt überlege, die deutsche Sprache ist ja nun eine komplizierte Geschichte. Mhm. So, was hat dich an genau dieser deutschen Sprache so fasziniert, dass du gesagt hast, ich will das studieren?
Ja, genau. Ich komme aus Burkina Faso und die Hauptstadt ist Ouagadougou. Dort bin ich geboren, bin ich aufgewachsen. Und ich glaube, wie jeder Jugendliche auf der Welt, in irgendeinem Alter träumt man von gewissen Dingen. Und ich weiß nicht, ob du das auch aus der Schule kennst, so dass man schreibt, also mein Lieblingstier ist, mein Traumland ist oder sowas. So, für mich war es klar, mein Traumland war Deutschland. So. Und,
warum? Warum Deutschland? Also man könnte ja auch sagen, gut, Deutschland hat jetzt nicht unbedingt die freundlichste Geschichte.
Ja, vielleicht, weil mir diese Geschichte nicht ganz klar am Anfang, als ich noch Schüler war, aber tatsächlich hatte ich in der Schule, in der 11. Klasse Deutsch als Schulfach und war einfach von der Sprache geflasht, vielleicht auch deswegen, weil sie kompliziert ist und auch natürlich unter meinen Schulkameraden, so, also unter meinen MitschülerInnen, war die Sprache auch nicht so wirklich beliebt, so. Aber für mich war das deswegen auch ganz interessant und ich war sehr neugierig und wollte unbedingt diese Sprache lernen. Und hatte damals ganz naiv auch davon geträumt, dass ich irgendwann mal diese Sprache mit Musik kombiniere und Konzerte in Deutschland geben würde. Und heute ist das wahr. Und es ist krass, wie alles irgendwie nach der Vorstellung gelaufen ist.
Ja, ich finde das interessant, dass so die eigene Sprache mal so zu versuchen, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also wenn ich mir so das Deutsche so anschaue und das dann insbesondere so vergleiche mit so Sprachen wie dem Französischen zum Beispiel, dann habe ich das Gefühl, Deutsch ist jetzt nicht nur Staccato, wie das ja gerne so suggeriert wird, dass Deutsch immer sehr abgehackt ist und so weiter, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt sonderlich melodiös, oder? Also wie hast du diese Sprache wahrgenommen?
Also ich glaube, klar, Leute spielen mit gewissen Klischees rum, so auch schon damals, als ich Schüler war, so dass die Sprache richtig hart ist und dass es aggressiv ist und so weiter und so fort. Aber ich fand irgendwie den Satzbau, die Flexibilität in den Wörtern, dass man irgendwie schon ein Partikel hinten dran oder vorne hängen kann und so, je nachdem, wie man einen Satz baut, ich fand damals schon sehr interessant und spielerisch vor allem so. Und als Jugendlicher war es für mich irgendwie so ein Spiel. Und jeder lange Satz, den man damals auch bauen konnte, war auch schon mit ein bisschen Stolz verbunden. So. Und ich glaube, das war das, was mich damals fasziniert hatte. Mhm. Ja, und natürlich, klar, wenn man noch nie gereist hatte, nicht auf einem anderen Kontinent gewesen war und so, war auch ein bisschen Neugier dabei und ich wollte unbedingt auch so ein europäisches Land kennenlernen und durch die Sprache dachte ich auch, das ist ein Fenster zur Kultur eines anderen Landes und ich glaube, das war eine Komplexität von vielen Dingen, die ich aber interessant fand, ja.
Ich habe auf Wikipedia gelesen, das war eine spannende Aufzählung. Du bist geboren in eine Musiker- Pastoren- und Schmiedefamilie. Ja. Wie stelle ich mir das vor? Wie war das Aufwachsen in diesem Umkreis?
Ja, das war ganz schön. Ich hatte, ich würde sagen, eine schöne Kindheit mit Musik umgeben, mit Menschen, die ja immer wieder musiziert haben. Mein Vater, Gott habe ihn selig, ist Pastor gewesen und der hatte seine Kirchgemeinde bei uns zu Hause, als ich noch klein war, soweit ich mich erinnern kann. Und ich weiß noch, dass ich damals mit meinem älteren Bruder auch Musik gemacht hatte. Wir hatten Teller oder ich habe einen Onkel, der für uns einen Kacktopf so aus Aluminium, so ein bisschen metallisch, aber also festem Aluminium, genau, hergestellt hatte. Und wenn man den Topf umgedreht hat auf weichem Stoff, hatte super gut geklungen, wenn man drauf geschlagen hatte. So. Und ich weiß, als Kind, das ich drauf gespielt hatte mit meinem Bruder, das waren die ersten Rhythmen, die ich gelernt hatte damals und alles hat sich weiterentwickelt, so mit Kanistern spielen. Ja, die Lieder, die ich damals in dem Kinderchor gelernt hatte, habe ich zu Hause weiter geübt, spielend. Und war auch damals irgendwie ein beliebtes Kind des Viertels dadurch, dass ich mir selbst Freude gebe, indem ich Musik für die anderen mache. Ich wollte unbedingt immer auftreten und deswegen hatten mich immer wieder Leute eingeladen. Hey, Bangda Ezekiel und Bangda ist Prophet, weil mein Name kommt aus der Bibel, Ezekiel, und ich nutze immer die gekürzte Form, weil mich immer so genannt wurde. Und die Leute hatten Spaß daran, so mich irgendwie zu ihnen zu holen und dass ich für sie performe. Und genau.
Ja, der geborene Bühnenmensch, der geborene Star.
Sieht so aus, ja. Und alles andere hat sich weiterentwickelt in der Kirche. Ja. Ich habe meinen Vater Percussionsinstrumente spielen sehen und meine Mutter hat immer gesungen zu Hause. Wurde geprobt mit meinen Onkel oder Bekannten unserer Familie. Und ich bin in diesem Umfeld aufgewachsen und Musik war immer Teil meines Lebens. Und auch in der Schule, obwohl es keine Musik gab, in der Grundschule hatten wir ein Fach, wo wir in jedem Trimester, wenn wir evaluiert wurden, gab es ein Performance für alle SchülerInnen und man konnte sich aussuchen, entweder ein Gedicht aufsagen oder ja ein Song, ein Lied zu singen. Und bei mir war es so, wenn ich ein Gedicht ausgewählt hatte, hatte der Lehrer gesagt, nee, du singst, ja. Weil ich den Fehler gemacht hatte, einmal ein Percussionsinstrument aus der Kirche zu holen, mit in die Schule genommen, um zu singen. Und seitdem war ich einfach, hatte ich das, den Etikett, ich muss immer singen. So. Ja.
Du hast ja gerade erwähnt, das hing auch hier so mit diesem Kirchenchor zusammen, mit dieser Gemeinde. War dein Aufwachsen dann auch dementsprechend religiös geprägt und welche Rolle spielt das heute?
Ja, sehr religiös, sehr, sehr religiös. Also das ist ziemlich ein Paradox. So, mein Vater ist in einem Dorf in der Nähe von Ouagadougou geboren, aufgewachsen und mein Vater hat sich irgendwann entschieden, sich zum Christentum zu begeben und hatte einen Cut mit dem Dorf gemacht und in unserem Dorf, also in dem Dorf meines Vaters, waren die Traditionen sehr, sehr oder sind immer noch sehr, sehr stark. Und Schmiedefamilie ist es auch so, dass wir als Schmied geboren werden. So, es ist ein bisschen komplex, weil man kann den Beruf erlernen, aber man wird nicht dadurch Schmied. Man wird als Schmied geboren. Es wird weitergegeben vom Vater zum Sohn und man lernt den Beruf, indem man dann aktiv mit den Familienmitgliedern arbeitet und so weiter.
Kannst du schmieden?
Ein bisschen. Jetzt vielleicht nicht mehr so viel, aber ich habe immer noch vor, wenn ich vielleicht Musik nicht mehr so krass machen würde, habe ich wirklich Lust, wieder dahin zu gehen und diesen Beruf weiter auszubauen, weil das ist echt ein wichtiger Beruf, auch für die Gesellschaft. Mhm. Es gibt auch ja gewisse Dinge, soziale ja, Probleme in der Gesellschaft, bei denen auch der Schmied eine Rolle spielt, oder bei Naturkatastrophen und so weiter gibt es gewisse Dinge und die liegen in der Hand von dem Schmied. Und das sind Dinge, die ich überhaupt nicht gelernt habe, weil der Kontakt zu dem Dorf nicht mehr da war. Dadurch, dass mein Vater auch Pastor wurde und den Kontakt zu dem Dorf nicht mehr hatte.
War er ausgestoßen dann?
Ja,
oder?
Okay. Ja, der ist ausgestoßen und er ist geflüchtet in eine andere Dorfgemeinde und wurde da aufgenommen. Und da hat er dann in dem Chor gearbeitet, gesungen und irgendwann mal hat er sozusagen auch selbst die Pastorenschule besucht und hat dann seine eigene Kirchgemeinde gegründet. Mhm. Ja.
Und in deinem Leben, also wie hat sich Glauben in deinem Leben dann manifestiert?
Ja, Glauben ist mir immer wichtig, auch noch heute. Ich würde nicht sagen, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, aber genau das, was meine Eltern mir schon im frühen Alter gegeben haben, trägt mich noch heute. Einfach auch dran zu glauben, dass es morgen besser wird. Mhm. Und das ist auch diese Energie, egal wie man sie nennen würde, Gott oder Baum oder wie auch immer. Ich glaube dran, dass genau diese magische Energie vorhanden ist und ja, alles versteht, was vorhanden ist. Und ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nur vertrauen, dass es gut läuft. Und ich glaube, das trägt mich immer noch. Und klar, es gab eine Zeit, wo ich auch irgendwie komplett so, seit ich hier bin, gewisse Dinge nicht mehr so wirklich super gut wahrgenommen an der Kirche und so. Ja. Aber trotzdem bleibt das Glauben das Gleiche.
Also, würdest du dich auch als christlich beschreiben?
Ja, warum nicht? Also ich gebe keinen großen Wert.
Wie man das jetzt nennt.
Genau. Ja. Ja, aber ich glaube, ich bin gläubig. Ja. So, genau. Ja. Ja.
Das ist eine interessante Sache, die du gerade gesagt hast, so wie sich dann die Wahrnehmung geändert hat, als du dann das hier erlebt hast. War das eine Desillusionierung?
Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, die Kirche hier hat eine, hier in Deutschland, klar, man kann nicht verallgemeinern, ne? Weil ich habe in Weißig in einem Vorort von Dresden gewohnt und dort habe ich auch die Gemeinde besucht. Es war super schön so, genau, aber es gab einen großen Unterschied zu dem Gottesdienst in Burkina Faso. Vor allem dadurch, dass mein Vater Musik gemocht hatte und er selber Musik gemacht hat, hat Musik einen hohen Stellenwert bei uns in der Familie und besonders in der Kirche gehabt. Und deswegen war der Gottesdienst immer dynamischer, ja. Und auch heute noch dynamischer. Wenn ich vor Ort bin, wird getanzt, wird gesungen. Und
ja, das ist hier in Deutschland dann sehr bieder. Ne? Da sitzt du hast dein Liederbuch.
Ja, genau. Zumindest die Gemeinden, die ich besucht habe. Ich war auch zwischendurch immer wieder hier und da ein bisschen am Abchecken. Ich habe auch wirklich aktive, mit Musik gestaltete Gottesdienste erlebt und ich fand auch super schön, so klar, kann man nicht genauso haben wie in Burkina, aber es ist auch nicht überall, aber ich habe schon bei den meisten Gemeinden gesehen, dass Gott so ernst ist, dass man in der Kirche ruhig bleiben soll.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde das total spannend, was du sagst, weil ich das auch in deiner Musik höre, diese Dynamik und halt dieses so, dass Musik immer ein gemeinschaftliches Ding ist. Ne?
Ja,
so, keine Ahnung, so, dass man da so hört, wenn geklatscht wird, dann hörst du da klatschen ganz viele Leute auf einmal. So. Das ist so, man stellt sich das so vor, man sitzt da so in einem Kreis und jeder macht irgendwie und alle machen Party.
Alle
haben Spaß daran, das miteinander so zu schaffen. Das hat was sehr Organisches.
Ja,
was sehr Lebendiges.
Ja, finde ich auch. Also auch für meine Konzerte, klar, es gibt vielleicht Zeiten, wo man auch ein bisschen runterfahren möchte, wo man vielleicht eher auf der Gefühlebene was teilen möchte, einfach sich so gegenseitig fühlen. So. Aber ich finde auch diese Dynamik super, super wichtig. Ich bin damit aufgewachsen. Ja. So ist auch ein Teil von mir so. Und genau, drin gibt's auch krasse heilende Erlebnisse, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Es hat auch eine große Wärme, ne? Dieses so, ey, wir sitzen hier miteinander und wir schaffen was gemeinsam und unsere Teile fallen so ineinander. Ja. Das hat man teilweise so, teilweise finde ich so, wenn du so in zum Beispiel moderne Popmusik guckst, dann hast du auch oft so eine gewisse Kälte und sowas eben sehr, ja, digital klingendes, ne, was ja auch seine Vorzüge hat. Und dann aber eben so dieses warme und organische ist ein super schöner Gegenimpuls immer. Ist das was, was man so klischeemäßig als typisch für afrikanische Musik beschreiben könnte?
Ja, da bin ich wirklich vorsichtig so, ja. Weil, also auch meine eigene Musik, ich weiß nicht, also ich kann das nicht so wirklich beschreiben, wenn man mich fragen würde, was für Musik machst du? Ja. Ich muss immer kurz drüber nachdenken und ich freue mich, wenn Leute sagen, okay, der ist ein Künstler, der manchmal singt, vielleicht auch manchmal beim Schlagzeug singt oder ich kenne selbst ja nicht alle Musikrichtungen aus dem Kontinent und genau.
Aber wenn ich jetzt überlege, was so das klischeehafte Deutsche zum Beispiel wäre, ja. Das ist ja, ne, das ist der Schlager, das ist, wir klatschen auf 1 und 3 so es kommt dieser Orchestral-Hit immer vor, dieses dun dun immer so und du hast halt irgendwie so wir trafen uns am Strand von San Marino oder was weiß ich und so und da sitzen dann ältere Herren und besingen junge Frauen und der ZDF-Fernsehgarten flippt völlig
aus. Ja, verstehe. Ah, so meinst du. Also ich glaube, aus meiner Sicht, so in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, so klar, es gibt immer dieses dynamische tanzbare Musik, immer mit mehr Percussion richtig am Abgehen, aber ich kenne das auch aus unterschiedlichen Anlässen, ne? Je nachdem Trauer oder Erntefest gibt's auch zum Beispiel in Dörfern und so. Und ich glaube, es gibt auch je nach dem Anlass so Stimmungen, die hergestellt werden. Ne? Und oder auch in der Kirche. Manchmal gab es Momente als Kind, wo ich krass, wow, Respekt davor hatte, weil die Kirche so tiefer wurde, weil Menschen geweint haben, weil einfach, die Atmosphäre wurde richtig tiefer und als Kind war ich so, wow, krass, ne, also war eine Schwere auch mittendrin, aber eine befreiende Schwere. Ja. Von daher, ich glaube, dass es kommt immer drauf an, wo man unterwegs ist, zu welchem Anlass und genau, ja, welche Ethnie es ist. In Burkina gibt es viele, unglaublich, eine große Vielfalt an Menschengruppen und so. Und ich glaube, da ist eine abwechslungsreiche Kulturbreite, so, genau, auch an Musik. Ja.
Du hast dann Germanistik studiert und bist dann irgendwann nach Dresden gezogen, so, of all places.
Genau.
Wann war das ungefähr?
Also ich bin nach Dresden für das Studium 2016 gekommen.
War dann die Zeit, wo es in Dresden Pegida gab und so und man sich eigentlich so denkt
die
so,
heiße
Zeit. Die heiße Zeit. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das war ein Schock für mich auch zu sehen, dass solche Gruppen auch in der Öffentlichkeit Raum bekommen.
Wusstest du das vorher? Warst du darauf vorbereitet?
Nein. Überhaupt nicht. Null. Ja, ich bin da einfach reingelatscht so und habe das wahrgenommen und fand auch richtig krass so und habe seitdem angefangen, mit meinem Umfeld darüber zu sprechen, ein bisschen die Hintergründe zu verstehen, was das bedeutet und so weiter. Und ich glaube, seitdem ist auch meine Auseinandersetzung mit den ganzen Themen Rassismus recht ruck in Gang gekommen und und nebenbei war trotzdem auch das Studium, das ich auf die Reihe kriegen sollte. Und ja, es war schon eine extreme, stressige Zeit. Aber trotzdem war es gut, weil es sind ja auch wirklich viele Menschen da, die für Offenheit und für Demokratie, Akzeptanz kämpfen. Und ja.
Hast du dich als Fremdkörper gefühlt?
Ja. Definitiv.
Wurdest du zu dem gemacht oder war das ein Gefühl, was du hattest, was aus dir kam?
Beides. Ja, wenn man unterwegs war, vor allem montags so.
Bist du auch in die Konfrontation gegangen?
Ja, schon. Ja, auch auf Demos mitgespielt. Also einfach auch durch meine Musik aktiv geworden. Und genau, das war auf jeden Fall zu spüren und oder Erlebnisse auch auf der Straße, sei es Sprüche, blöde Sprüche oder so. Das war oder ist immer ja, Teil des Alltags. Ja. Ja.
Dein Album heißt ja Schwarz wurde ich.
Ja.
Und du sagst ja auch auf einem Song, ich bin schwarz und das ist nicht nur die dunkle Hautfarbe. Also es gibt eine Unterscheidung zwischen das ist meine Hautfarbe und der Identität schwarz.
Ja.
Worin liegt dieser Unterschied und wie wird man schwarz?
Ja, also schwarz wurde ich ist genau meine Auseinandersetzung mit Rassismus und die Entwicklung auch, die ich durchgemacht habe und die Wahrnehmung meiner Identitäten, die ich mittlerweile trage. Und schwarz ist ein Konstrukt, das ist keine Hautfarbe, das ist eine politische Bezeichnung für gewisse Menschen, die gewisse Privilegien nicht haben können, sei es bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche. Schwarz steht einfach auch als politische Bezeichnung und zeigt, wie Menschen unterschiedlich positioniert sind in der Gesellschaft und wie welche Privilegien damit einhergehen. So. Und genau, als schwarzer Mensch habe ich, oder schwarzer Mann, sogar habe ich nicht dieselben Privilegien wie eine schwarze Frau. Und ja, und es kann auch noch komplexer werden, Intersektionalität. Und genau, schwarz wurde ich, ist auch für mich so der Schritt zur Selbstermächtigung. Wenn man mir sagen würde, ja, geh nach Afrika zurück, solche Sprüche oder so, ich schäme mich nicht von meiner Herkunft. Ich bin eher stolz drauf. Ich bin stolz, hier zu sein, hier zu leben und trage auch meine Identität, meinen Vordergrund gerne. Deswegen mag ich auch diesen Begriff Migrationsvordergrund. Und schwarz wurde ich ist einfach auch ein Zeichen zu mir selbst, dass ich zu meiner Identität, zu meinem Background stehe, zu meinen Wurzeln.
Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist diese Identität schwarz etwas, was erst praktisch Teil von dir wurde, als du nach Deutschland gekommen bist, richtig?
Genau, ja, also, weil ich die Zeit davor in Burkina Faso mich nicht mit solcher Thematik konfrontiert war oder beschäftigt habe und jetzt in Deutschland durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe und so weiter, ist diese Auseinandersetzung in Gang gekommen. Das fasse ich ein wenig zusammen mit dem Album Schwarz wurde ich, ja.
Du singst auch auf einem Song, dass du, ich habe Militär verweigert, aber ich liebe sie sehr, meine Heimat. Was ist diese Heimat?
Also, das ist der Song Kein Platz für Nazis.
Richtig.
Und genau, das ist nicht mein eigener Song, das ist ein Song von Nosleaf, den ich auch in Berlin kennenlernen durfte. Und das war schön, ist ein engagierter Mensch. Ich glaube, der macht auch gerade keine Musik unter seinem eigenen Namen, Künstlernamen. Aber ich durfte den Song mit anderen MusikerInnen, Malilewe und Anna Mateur aus Dresden, Malilewe wohnt in Berlin. Und wir haben den Song neu bearbeitet und das ist Teil von Schwarz wurde ich. Und also ich fand den Text super. Und zum Thema Heimat, klar, das hat viele Facetten für mich. Heimat kann dieser Ort sein, wo man sich wohlfühlt, wo gewisse Gefühle vielleicht einen besser tragen. Heimat kann auch einfach so Menschen sein, mit denen man sich verbindet, weil auch durch Interagieren, durch Gespräche, das einen auch einem gut tut. So. Mhm. Und ja, und ich glaube, Heimat ist auch dieser Ort, wo man ja, Glück und Schmerz auch zusammenkommen, ne? Weil auch in Dresden, so diese Stadt bedeutet mir sehr viel. Mhm. Das ist die erste Stadt Deutschlands, die ich kennengelernt habe. Und ja, das ist auch für mich so, da zu sein, ein Zeichen auch zu geben, dass ich auch dort sein darf. Genau da, wo auch Menschen, ja, gewisse Minoritäten nicht sehen wollen.
Ich finde das interessant, was du gesagt hast über diesen Begriff Heimat, weil das bei mir, glaube ich, auch so ist. Also die Heimat ist für mich überhaupt nichts irgendwie lokal gebundenes. Ne? Mm. Und ich finde das auch so ein bisschen komisch, wenn Leute so Heimat immer nur in Bezug auf einen gewissen Ort benutzen, weil das ist ja eigentlich vielmehr ein Gefühl, was halt assoziiert sein kann mit irgendwie mit Menschen, aber auch mit Ritualen so, ne? Also keine Ahnung, ich fühle mich zu Hause, wenn ich irgendwie mit meiner Family Weihnachten feiere oder sowas.
Ja, verstehe.
Sowas. Ja. Also es ist ja viel mehr als nur jetzt irgendwie, ist das jetzt Burkina Faso, ist das Dresden, ist das Berlin?
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, ich kann, wenn Burkina Faso oder Ouagadougou für mich Heimat ist, kann ich es aber auch hier trotzdem erleben. Mhm. Nächste Woche fliegt meine Musiker hierher. Und ich glaube, ich werde auch dieses Gefühl gleich mitbekommen, weil sie mir das auch mitgeben, dadurch, dass wir gemeinsam unterwegs sind, in meiner Muttersprache Mori quatschen können, gewisse Witze, die wir verstehen, die vielleicht, wenn man auf Deutsch übersetzen würde, unglaublich sinnlos sein wäre.
Ja, klar, das ist immer so.
Ja. Also, und ich glaube, diese Ferne kann man auch als Heimat haben, als diese Sehnsucht kommt näher. Und gibt auch einem ein gutes Gefühl und ja, ein Gefühl von Verbundenheit zu anderen Menschen. So. Und
hast du diese Sehnsucht?
Ja,
definitiv. Ja. Ich habe diese Sehnsucht, weil in Burkina, ja,
muss ich mich nicht erklären. Es ist, ich stehe auf und ja, lass den Tag laufen, wie er ist, und darf Musik machen mit meinen Kumpels und ich kenne mich da aus, sagen wir so. Ich kenne jede Straße, ich kenne Leute auf der Straße, ich kann winken beim Rollerfahren. Weißt du, ich glaube, dieses Gefühl kann man nicht verstehen. Man muss das hautnah erleben. Ja.
Wie hast du die Deutschen wahrgenommen, als du ihnen begegnet bist? Also so, ich kann mir so vorstellen, ich merke das selber teilweise so, wenn ich irgendwie so in der Bahn sitze oder so, dann denke ich so, wir sind ja alle schon hier sehr für uns. Ne? Also wir versuchen möglichst wenig uns miteinander zu beschäftigen. Ne?
Ja, also klar, am Anfang so mit den Bildern, die ich hatte in Burkina Faso durch das Sprachlernen, hat das auch meine Denkweise über die Deutschen so geformt. Aber ich frage mich manchmal, was ist schon die Deutschen? Ne? Ja. Genau, wie fasst man das zusammen in einer postmigrantischen Gesellschaft? Finde ich interessant. Manchmal, wenn ich in Schulen gehe und mich mit Kindern zum Thema austausche, ich habe einen Text geschrieben und dann lese ich ihnen den Text vor und schreibe, ja, die Deutschen tragen weiße Hemden, sie sind witzlos und die essen pünktlich um 18 Uhr so Wurst und Kartoffeln. Ich packe alles Mögliche an Klischees oder so rein und dann sehe ich in die Gesichter, wie sie richtig irritiert sind. So. Und dann, nein, ich bin Deutsch, aber die verteidigen das aber so mit Fleiß. Und dann komme ich zu ihnen und sage, aber woher kommt das? Ne? Ja. Und das ist genau so, ist auch mit Kolonialismus so, wenn man jeder die ganze Zeit über ein Kontinent redet, mit denselben Sagen, dieselben Geschichten, werden diese Geschichten zur Wahrheit. Mhm. Aber das ist nicht der Fall, das ist eine Unvollständigkeit. So, ne? Und deswegen finde ich immer witzig und wir kommen dann dahin, dass wir dann auch, es gibt Klassen, die divers sind, mit unterschiedlichen Menschen, mit Migrationsgeschichten und so. Und die sind auch Teil von diesem, die Deutschen, ne? Und ich finde immer interessant, so mit den Kids auch darüber zu sprechen und ein bisschen auch Fenster aufzumachen. Ja. Genau, deswegen finde ich, damals, als ich ankam, ist mein Blick auf die Deutschen eher anders als heute, weil auch in Dresden, es ist nicht so, dass es nicht nur Dresdner, keine Ahnung, wie man das ausdrückt, rein biologisch gesehen, so, es ist auch mittlerweile, mittlerweile wirklich auch eine gewisse Diversität, die da ist.
Ja, ist ja auch eine Universitätsstadt,
der Universität und alle sind Teil von der Kultur. Ja. Genau. Und deswegen finde ich auch diesen Begriff Leitkultur Bullshit. So.
Ja, ja, klar.
Weil alle, die in einer Gesellschaft leben und irgendeiner Weise diese Gesellschaft mitgestalten, sind einfach auch Bürger der Gesellschaft. So. Ja. Und
aber Kultur ist ja auch so ein bisschen die Tradition. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, so typisch deutsch ist ja zum Beispiel das Abendbrot. Man sitzt gemeinsam am Tisch und es gibt das Abendbrot und dann ist irgendwie so, hat man irgendwie einen Schmalz oder so.
Ja.
Und insbesondere so
ein,
aber tatsächlich, so Esskultur ist ja sowas, wo es ja wirklich auch große Unterschiede gibt, was man ja auch innerhalb Europas erlebt. Ne?
Mhm.
Also so in anderen europäischen Ländern ist es ja auch so, dass so Essen eine viel gemeinschaftlichere Geschichte ist. Ne?
Mhm.
Wenn du irgendwie so einfach verschiedene Schüsseln auf dem Tisch stehen und jeder nimmt mal irgendwo überall was raus.
Ja, ja.
Das ist ja in Deutschland so ein bisschen anders. Ne? Diese Tradition, also die dir da begegnet sind, wie hast du die wahrgenommen? War das auch irritierend?
Ja, also ich kam überhaupt nicht mit Brot klar. Ja, so richtig. Meine Gastfamilie hat das auch manchmal gemacht, abends so. Aber das war sofort klar, diese Junge passt sich nicht an. Sorry, nee. Also, ich brauche was Warmes, was Deftiges.
Ja.
Sorry,
ja.
Das kenne ich aus Burkina. Also, auch heute, wenn ich wieder da bin, es ist auch dieses Gefühl von, für mich Essen mit der Hand ist für mich gesund und die Connection ist einfach.
Es ist ja der Unterschied, es ist ja nicht nur, was man isst, sondern auch wie man isst.
Ja,
ne?
definitiv. Also, und
bei mir war das zum Beispiel immer ein ganz großes Ding, so ich musste am Abend, wenn ich irgendwie noch in der Schule war, dann musste ich am Abend immer Rechenschaft ablegen beim Essen. Dann wurde der Tag durchgesprochen und ich musste ich musste immer zum Protokoll geben, was so gemacht wurde.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, da sind die Familien natürlich unterschiedlich. Bei uns war das nicht so krass, weil mein Vater vielleicht einmal im Trimester, wenn die Noten fallen, fragt er schon nach, wie es aussieht. So. Meine Mutter hat keine Schule besucht. Sie versteht wenig davon, was wir in der Schule machen. Deswegen war das nicht so wirklich Thema. Aber es ist interessant, so auch heute, wenn ich in Burkina bin, wir proben intensiv, wenn ich da bin, zum Beispiel, weil wir diese Tour vorbereiten mussten, bin ich da 2 Wochen gewesen und es war harte Proben am Start und das war interessant. Wir fangen um 11 an, um 13 Uhr haben wir Hunger, dann holen wir Essen von draußen und dann machen wir Pause und essen gemeinsam. So eine geile Therapie essen, würde ich sagen.
Ja.
So, man isst und verarscht sich dabei und dann wird auch manchmal so gestritten dem Essen. Ey, ja, Digga, weißt du, es ist so krass. Und man kann nicht beschreiben, ne? Und habe ich in Burkina, muss ich zugeben. Und das ist auch ein super gutes Gefühl.
Ja, das ist Gemeinschaft, ne? Das ist wie so was man ja auch, also was zum Beispiel ich finde, ist ja immer so Picknicken gemeinsam. Ne? Also man sitzt so, man hat das so miteinander und es ist halt eine soziale Interaktion und es ist etwas, was man zelebriert.
Genau.
Und das ist, glaube ich, super wichtig. Jetzt hast du auf deinen Alben auch einige Coversongs, haben wir auch schon erwähnt, du hast aber zum Beispiel auch eine Vertonung gemacht, unter anderem von den Erinnerungen an die Maria von Bertolt Brecht.
Ja.
Wie wählst du diese Texte? Also zum Beispiel Erinnerung an die Maria, ist ja wirklich ein wunderschönes Gedicht mit dieser genialen Formulierung Ungeheuer oben, ganz toll finde.
Ja,
also wie wählst du die Texte aus, derer du dich annimmst?
Ja.
Das ist ja auch total, also das ist ja auch wirklich zum Sterben schön mit dieser, das ist glaube ich eine Panflöte da in deinem
Arrangement. Ja, stimmt.
Das ist Panflöte. Richtig, das ist da so ein, das klingt so, so weltschmerzlich,
ja,
ne? Und,
ja,
so,
ja.
Und sehr ergreifend.
Ja, ja. Danke für die Beschreibung. Ja, dieses Gedicht, ich muss zugeben, obwohl ich habe mich inhaltlich von dem Gedicht ein bisschen entfremdet. Ein bisschen. Seitdem ich eine Arbeit darüber geschrieben habe. Ich habe eine Hausarbeit darüber geschrieben und musste nochmal in die Tiefe gehen, reinbogen und habe dann auch so gewisse Dinge wahrgenommen, die vielleicht interpretativ in dem Gedicht wieder auftauchen können. Zum Beispiel Brecht, Umgang mit Frauen und so weiter, diese dunklen Seiten.
Ja, der war da sehr, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich eine sehr ambivalente Geschichte.
Ja,
ne? Weil einerseits hat er natürlich, so könnte man vielleicht sagen, ausgenutzt.
Ja.
Andererseits war es aber, gibt es ja auch Überlieferungen, die sagen, so für die Frauen war das ein emanzipatorischer Akt und die waren damit jetzt nicht so, als ob ich uns. Aber es ist ambivalent.
Ja. Ne? Aber was mich mit diesem Gedicht verbindet, ist auch wieder die Zeit in Burkina, weil ich habe dieses Gedicht bei einer Fortbildung, Theaterfortbildung mit, ich kenne noch den Namen, Bernard Stengele, glaube ich, das ist ein Theaterregisseur damals, der mit Burkina Faso ein krasses Stück, Theaterstück entwickelt hatte und damals in dem Goethe-Institut eine Fortbildung für Leihschauspieler gemacht hatte und ich konnte da rein und als Germanist so hatte er damals ein Gedicht rausgesucht und gefragt, dass man sich das inszeniert oder aufsagt, wie auch immer. Und damals war für mich auch so sprachlich schön und ich habe das Gedicht so gemocht und auswendig gelernt. Und irgendwie, seit ich dann in Deutschland bin, habe ich das eingebaut und dann, genau, das war Teil von meiner vorherigen Platte. Und die Erinnerung an Marie A., natürlich so, wenn man diese Hintergründe, die auch ins Spiel kommen könnten, so nicht so wirklich weiß, ist es auch diese Vergleiche, Wolken und so auch die Versen, wie sie gebaut sind, so, ja, sehr, sehr spannend. Und ich habe das tatsächlich mit einem Kumpel, der, wie nennt man das, Querflöte bei uns, aber mit Holz sozusagen.
Ja. Ja.
Und das ist eine super schöne Flöte. Und
starke die klingt ganz so, die klingt sehr luftig, ne?
Ja, auch, genau.
Klingt ganz toll.
Ja.
Nee, ist aber spannend, ne? Weil also auch die anderen Stücke, die du so, derer du dich so angenommen hast, zum Beispiel auch Fahrradfahren von Max Rabe. Ne? Das ist ja so jemand, der zum Beispiel so das Bild von Deutschland international auch prägt, ne? Der ist in der Karni gehorn und so weiter. Und dann, da denkt man sich, da fühlt man sich doch gut repräsentiert. Ne? So, bei Konstantin Wecker war es ja so, dass du mit dem, glaube ich, da auch mal auf der Bühne gestanden hast, als du dann dieses Sage-Nein-Cover gemacht hast.
Ja, ja.
Wie ist das generell? Also hast du dann auch Kontakt mit Künstlern, deren Musik du umsetzt?
Definitiv. Es ist mir wichtig, so in der Regel schreibe ich den Künstler an oder es gibt einen Kontakt zu dem Künstler und dann frage ich, darf ich das? Wie geht es dir damit so? Weil ja, es ist ein künstlerisches Werk und ich glaube, jeder Künstler ist anders positioniert, aber egal welche Entscheidung da reinfällt, gilt es auch zu akzeptieren. Und genau, tatsächlich ist es so bei Sage Nein oder bei Fahrradfahren oder Erinnerung an die Maria von Brecht oder Heute hier, morgen dort von Hannes Wader.
Ja.
Bei all diesen Stücken bin ich offiziell als Bearbeiter auch bei der GEMA angemeldet. So, und
bei Brecht muss man sich da, glaube ich, ziemlich mit den Erben rumschlagen.
Ja. Oh,
die sind nicht sehr kulant, habe ich mir sagen lassen. Also,
tatsächlich,
auch wenn du Brecht inszenieren willst irgendwo am Theater, da musst du ein bisschen was.
Tatsächlich. Und da muss ich sagen, dass ich wieder ein Glückspilz bin, so, weil ich hatte da null, ja, das ging einfach wirklich problemlos und das Stück ist auch normal angemeldet worden und ich bin beteiligt so. Und in der Regel bin ich einfach erstmal im Gespräch mit dem Künstler und wenn alles dann in die Wege geleitet wird, dann gehe ich in die Bearbeitung. Klar, am Anfang hatte ich das mit dem GEMA und gewisse Dinge nicht verstanden. Ja. Klar, ich wusste, dass rechtmäßig gibt es auch einiges zu klären. Man kann natürlich auch und darf natürlich auch immer eine Coverversion raushauen, problemlos. Ja. Aber wenn es um eine Bearbeitung, weil für mich ist ein Cover, es gibt immer etwas, was dazu kommt. Mhm. Ja, man schafft auch von dem eigenen künstlerischen Schaffen auch, man trägt etwas dazu bei, würde ich so sagen. Man kann nicht genauso covern, wie der Künstler selbst gemacht hat. So.
Ja, klar. Und, also wenn du es einfach nur nachspielst, ist ja auch jetzt einfach nicht so spannend. Ne?
Genau.
Und grad, bei Fahrradfahren bringst du auch zum Beispiel so dann noch eine Strophe in, ist es?
Genau, Französisch, ja. Ich habe genau neue Strophe eingebaut, weil genau, für Menschen in Burkina ist es auch so spannend, so diese verstehen auch, worum es geht. Die verstehen auch, worum es geht in dem Song. Und ja, ich höre mir den Song und schaue, welches Gefühl so hochkommt und dann geht in die Bearbeitung.
Ja, ja klar. Und gerade bei Max ist das ja immer diese ganz große, dieses Entspannte, dieses Leichte, das Lockere. Und auch dieses fast so ein bisschen kindliche an einigen Stellen, was ja total geil ist. Ist das für dich dann auch so ein Gefühl, geadelt zu werden, wenn dann zum Beispiel so ein Konstantin Wecker dich auch auf die Bühne holt?
Mhm. Also zum Beispiel bei Sage Nein, ja, ich finde diese Verbindung auch zu einer alten Generation super spannend.
Ja.
So,
ja.
Ich glaube, für viele ist es auch nicht zu verstehen, so warum man gewisse Liedermacher mag und so. Mhm. Aber für mich ist das vor allem damals noch in Burkina, ich habe alles Mögliche gelernt und war neugierig und ja, tatsächlich finde ich schön, so mit Konstantin Wecker auf der Bühne zu stehen. Ist ein cooler Typ, ganz entspannt und ja, aber auch so die Texte, viele seiner Texte sind noch aktuell und ich mag auch diese Reisen zwischen Gefühlen und Widerstand, zwischen Poesie, finde es spannend,
Das sind diese Liedermacher, du hast ja glaube ich von den drei großen deutschen Liedermachern, ne, die so immer die Referenzpunkte sind, also Hannes Wader, heute hier, morgen dort, Reinhard May, hast du glaube ich Sei wachsam,
ja
und eben Konstantin Wecker.
Ja.
Was ist das mit diesen Liedermachern? Warum hat dich das erreicht?
Ich glaube grundsätzlich von den Texten her.
Ja,
weil wenn man eine Sprache lernt, vor allem für mich, ist die Musik eine Tür zum Sprachlernen. Darüber habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben. Wie kann man mit Musik seinen Wortschatz verbessern? Mhm. Die Intonation von Wörtern, also die Aussprache. Ja, und ich habe immer viel mit Musik verbunden und mir blieb nicht viel übrig, als so Songs zu covern und dadurch auch die Sprache zu verbessern, mein Vokabular zu verbessern und so. Und das war eigentlich der Auslöser. So.
Es ist ja gerade bei diesen Liedermachern auch so, dass die ja oft so von der Instrumentierung auch sehr reduziert sind. Ne?
Ja, genau, also Gitarre so, und genau, natürlich.
Gitarre kann auch ein bisschen so, Reinhard May zupft hier auch immer ganz herzallerlich. Oder Hannes Wader. Mein Lieblingssong von Hannes Wader ist, glaube ich, wirklich Kokain. Der ist wahnsinnig lustig. Aber ja, auch da ist es halt so, der zupft sich da schön einen ab und singt dazu diese, also es ist ja wirklich sehr textbasierte Musik.
Ja,
ne? Und ich glaube, dafür ist das dann schon spannend.
Ja, voll, genau. Ja, und für mich auch, ich bin autodidaktisch Gitarrist. Also ich begleite mich an der Gitarre, wenn ich singe und solche Songs zu lernen, ja, das hilft mir auch so das Spielerische zu verbessern und dann verbunden auch mit der Sprache. Genau, ich glaube, das war vor allem die Grundlage, die sich ergeben hat.
Als du dann in Deutschland angefangen hast, Musik zu machen?
Nee.
Nee, aber du hast ja vorher schon Musik gemacht, aber als du das dann hier in Deutschland weitergemacht hast.
Ja, so, genau.
Oder war der Entstehungsprozess der Musik anders als in Burkina Faso dann? Oder, also hat sich was geändert in der Art und Weise, dort Musik zu machen und hier Musik zu machen?
ich würde das nicht so wirklich so wahrnehmen. Ich glaube, das ist eine Fortführung der meiner Entwicklung, Musik zu machen. Weil in Burkina habe ich viel mehr KünstlerInnen begleitet als Schlagzeuger. Es ist meistens so, dass eine Sängerin oder ein Sänger performen soll und dann kontaktiert er sie, Musiker, die als Band die Person dann, die Star sozusagen, begleiten. So. Und ich war meistens so hinter irgendwem und habe dann Schlagzeug gespielt, gemeinsam mit meinen heutigen Musikern sozusagen. Und damals habe ich wenig geschrieben. Ich war nur musikalisch mit Anliegen unterwegs. Ich war in dem Uni-Orchester. Es war irgendwie eine Ausschreibung. Und wir haben uns vorgestellt, ich habe mich damals beworben als Schlagzeuger und Sänger und wurde in den zwei Kategorien aufgenommen in das Uni-Orchester und hatte dann auch wirklich viele Auftritte neben dem Studium, weil das Orchester immer wieder an gewissen Veranstaltungen auftreten durfte und nebenbei dann auch noch mit anderen Musikern. Und das Schreiben kam später, klar nicht so ganz spät, so auch in dem Studium schon, weil in der Germanistik-Studienabteilung haben wir auch so Abende, kulturelle Abende gestaltet, wo ich dann auch schon mit anderen gesungen hatte und so oder eigene Texte schon vorgetragen, vorgesungen hatte. Mhm. Aber professionell so mit der ersten Solo-Platte, die nicht so wirklich hier erschienen ist, es war 2013, da habe ich angefangen, eigene Texte zu schreiben, unter anderem Ouagadougou, der jetzt auf der aktuellen Platte zu finden ist. Ja. So.
Wo es auch dieses französische Intro gibt, was du da sprichst. Wie viele Sprachen sprichst du, wenn ich fragen darf?
Ich glaube 4. Mein Englisch ist nicht so super. Aber ich kann mich verständigen lassen. Ich finde auch immer schön so. Aber dann spreche ich Moré, meine Muttersprache, Französisch als Amtssprache in Burkina Faso und Deutsch.
Was ist Moré für eine Sprache? Also wie kann man die sich vorstellen? Hat die auch diesen französischen Einfluss oder? Nee, überhaupt
nicht. Nee, ich glaube nicht.
Das ist so, ich hab das so ein bisschen versucht so herauszufinden und das ist so regional, das sind so Teile von Ghana, auch verbreitet und so.
Genau, es gibt in der Elfenbeinküste Ghana, es gibt auch da viele Mosé, die Sprache ist Moré, die Ethnie, die Sprache spricht, ist Mwaga und die Menschengruppen sind Mosé. Genau, es ist sprachlich immer. Genau.
Stimmt, das habe ich auch noch interessiert. Autodidakt. Autodidakt im Bereich Musik, die Leute, die ich kenne, das sind auch Leute, die sagen so, weißt du was, Noten sind mir egal, kann ich gar nicht richtig lösen, ich spiele einfach. Wie ist das bei dir?
Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn ich auch Noten lesen könnte, so. Aber ich hab das einfach nicht gelernt. Ne? Ich habe nicht gelernt, ich kenne Leute in Burkina, die sich den Arsch aufgerissen haben, um das noch zu können. Ja. Finde ich super, alles hat seine Berechtigung, aber bei mir war das nie Thema. Ich habe Musik immer so gemacht und alles hat sich so herausgestellt über die Zeit.
Ist ja auch viel spielerischer, wenn man selber mal so, keine Ahnung, so ich zupf mal hier an der Seite, ich halt das jetzt mal so, dann gucke ich mal, wie sich der Ton verändert, der da rauskommt und dann gucke ich, was ich schön finde.
Genau, so mache ich das. Sicher hat es auch so seine Vor- oder Nachteile, ich weiß nicht, zu zupfen und lesen zu können ist auch gar nicht schlecht. So, ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlt, wenn man dann auch theoretische Wissen hat. Ob das sich was ändert, ob ich auf einmal irgendwie das oder dies oder das nicht mehr machen möchte.
Also ich hatte das in der Schule, so die Musiktheorie, und das fand ich immer geil. Ich fand das schlimm. Ich war da leider immer sehr unbegabt. Ich war da leider echt nicht gut drin. Ich war leider generell nie so gut in Instrumenten. So, ich fand das toll, so zu singen. Das mochte ich. Mhm. Aber auch da konntest du mir ein Blatt geben und sagen, hier, sing mal diese Melodie. Ja. Und also kann ich nicht. Ich muss das hören, dann kann ich das nachsingen. Ja, aber ich kann jetzt dir nicht sagen, ob das hier ein C ist oder ein Cis oder so.
Ja, wer weiß. Vielleicht wäre ich kein Musiker geworden, wenn ich mit Theorie angefangen hätte. Das kann sein. Ciao, not mine.
Das kann gut sein, ja. Okay, es ist ja auch also, egal.
Ne? Dafür schön, bin ich auch dem Leben irgendwo dankbar.
Ja, das ist ja auch egal, weil es ist ja schön, wenn es auf so einer Stimmung beruht, ne? Wenn es eben nicht so ist, so, ja, ich kau das jetzt hier durch und jetzt müsste hier rein logisch würde jetzt das Sinn ergeben und so, ja, den und den Akkord, da gehört jetzt das und das dazu, scheißegal, Hauptsache klingt gut, ne?
Ja, genau.
Und Hauptsache, wie viel Zeit verbringst du dann am Tag mit Musik und wie schreibst du Musik? Also hast du dann für eine Gitarre in der Hand und dann spielst du was und sagst, ey, das klingt irgendwie geil, das mach ich mal weiter.
Gar nicht. Also ich glaube, Leute denken manchmal, dass wow, man da haut rein und so. Ey, eigentlich entstehen die besten Stücke, wenn man überhaupt nichts macht. Das ist so krass, wirklich krass. Wenn man sich hinsetzt und will komponieren, kommt nichts. Also bei mir zumindest dann nur verkopften Scheiß, so nicht so wirklich produktiv. Aber wenn ich schaffe, 2 Tage zu entspannen, irgendwo runterzukommen, also ich brauche manchmal ein paar Stunden, das geht schnell so, dann, wenn ich anfange, mich zu langweilen, dann kommen die lustigen Texte hoch oder...
Ja. Langeweile ist der beste Motor für Kreativität, weil das Gehirn dann anfängt, sich selbst zu beschäftigen. Ne?
Ja, definitiv. Es ist, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Bei mir ist es so...
Man muss es aber zulassen. Ne? Man muss Langeweile zu. Das ist bei mir so das Problem, dass ich dann merke, so wenn mir langweilig ist, dann fange ich an, auf Instagram irgendwie zu scrollen oder TikTok und so. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz, ganz schlimm.
Gerade habe ich das auch. Ne? Ja. Vor allem, also das letzte Mal habe ich einfach mein Handy komplett aus dem Schlafzimmer rausgenommen, so, weil es ist krass, das Ding ist nicht so gesund so und man verliert auch Stunden.
Ja, und das ist wie so Leute, die so in so einer Bar den ganzen Abend am Spielautomaten sitzen und halt immer nur auf diese sich drehenden Sachen gucken. Das funktioniert ja genauso.
Abhängig davon sein. Ja. Und tatsächlich ist bei mir so, Lieder entstehen beim Reisen, beim Fahren, Fahrrad, Fahrrad oder Joggen. Danach, das letzte Mal habe ich, vor einer Woche, genau einen Song komplett im Kopf geschrieben beim Joggen. Und als ich auf dem Rückweg war, bin ich dann gegangen, ganz entspannt, und habe den Text getippt. Ja. Und der Song ist fertig so. Und das ist krass. Beim Joggen, beim Entspannen irgendwo.
Beim Duschen, das bei mir. So, man ist da so schön so mit sich selber beschäftigt. Und dann kommt man so ins Grübeln, weil das sind ja Automatismen, die man vollführt. Und dementsprechend hat man im Kopf Zeit, sich mit was anderem zu beschäftigen. Stimmt. Und das bei mir auch so. Aber ja, ich bin auch so, ich bin so Spaziergänger. Mhm. Und ich merke ganz oft so beim Spazieren gehen, dass durch diese Rhythmik des Laufens sich dann halt so, das ist dann wie so eine Maschine, die so in ihrer Taktung dann ist so, und dann drehen die Zahnräder sich und der Rhythmus der Zahnräder wird vorgegeben durch Schritttempo und dann kommen mir Ideen.
Ja, ich glaube, genau, das ist auch einfach wissenschaftlich belegt, ne? Ja. Bewegung tut auch gut. Eigentlich fördert Bewegung auch Sprache. Zum Beispiel bei Kindern so, die sehen die Aktion und diese Handlung bringt die auch zur Sprache. Ja. Genau. Und
ja, das war ja während der Corona-Zeit auch so ein bisschen ein Problem, wo viele Leute, die sich so mit Früherziehung beschäftigt haben, gesagt haben, so Kinder müssen, wenn sie Sprache lernen wollen, Erwachsenen auf den Mund gucken können, damit sie die Mundbewegungen auch sehen können. Ne? Und das ist dann, das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass einige Kinder Schwierigkeiten hatten im Sprechen lernen, weil die halt immer nur die Masken gesehen haben.
Ah, krass. Ja.
Also es ist total interessant.
Ja, genau. Ich glaube, zum Beispiel Ball springt, so sagt kein Kind, bevor das Kind den Ball hat nicht springen sehen. Ja, so. Und es ist so krass. So, es ist, Bewegung ist auf jeden Fall das Beste. Und bei mir ist es immer so, ich mag Joggen, manchmal entspannt, Kopfhörer drauf, Podcast oder Musik. Und für mich hin so alles ausblenden und schön in die Natur. Und
danach frage ich, hey, wie viel kostet die Welt? So.
Ja, es ist so ein schönes Gefühl, ne? Das ist halt wirklich so, das setzt einfach Hormone auf frei und man hat das Gefühl, man hat was gemacht, man hat was für sich getan, so. Wie ist das für dich, auf der Bühne zu stehen? Und wie unterscheidet sich das davon, so im Studio zum Beispiel Musik zu machen? Du gehst ja viel auf Bühnen, du bist ja viel unterwegs, trittst viel auf.
Also in der Regel bin ich im Studio sehr gestresst. So, keine Ahnung, puh. Weil vielleicht auch so man stellt sich selber Ansprüche vielleicht, weil du haust ein Ding raus, was dann die ganze Zeit da ist und so dieser Underground Pressure so ist vielleicht, was mich nervös macht im Studio, aber
auch dieses Ding so, das muss perfekt sitzen.
Ja, ich glaube,
und dann
so
spielst du denselben Song 30 Mal so, yeah, und auf der Bühne, wenn da was ist, dann ist halt egal, ne? Scheiße.
Ja, ich übe mich gerade darin, so einfach loslassen zu können, so einfach tick und raus so. Ja. Aber auf der Bühne ist ganz anders, ganz, ganz anders und auch aber divers, also unterschiedlich, je nachdem, welches Publikum vor dir steht, wie du auf die Bühne kommst, welche Gefühle du davor hattest. Alles hat einen Einfluss auf die Show. So, es gibt natürlich Konzerte, wo ich merke, ich fühle die Energie. Ja. Es kommt, es geht raus und kommt gleich zurück und dann hast du richtig Bock. So.
Ja, dann wird das Publikum fast auch wie so ein Instrument, ne?
Ja,
was so mitspielt,
ja,
was so
voll
mittut. Ne?
Definitiv.
Und so ein bisschen auch Teil der Band. Ne?
Genau, definitiv. Und man fühlt auch die Momente, die Höhen und die Tiefe, je nachdem, welchen Song man singt, und das ist unterschiedlich, wirklich unterschiedlich, und ich mag aber auch all diese vielfältigen Facetten von auf der Bühne zu sein, so, weil es gibt Konzerte, wo ich dann unterwegs war und festgestellt habe, ich habe irgendwas vergessen. Boah, was mag ich? Okay, singe ich diesen Song oder nicht? Oder, boah, okay, ich mag meine Liste, gehe auf die Bühne und denke, hier fängst du nicht mit dem ersten Titel an, der ganz oben steht. Fang bitte mit dem letzten an. Wirklich, bei mir ist, ich glaube, ich denke, ich habe nie fast meine Liste genauso durchspielen können.
Ja.
Ich mag viel spontan. Ja. Ich schaue, welche Stimmung da ist, welcher Track vielleicht gerade super gut passen könnte.
Welche Rolle spielt eine Improvisation in deiner Arbeit?
Gar nicht so viel, aber das ist irgendwie doch ein wichtiges Teil. So, ich achte nicht so sehr drauf, dass ich hier und da improvisiere innerhalb eines Songs oder so. Mhm. Aber ich bin natürlich vorbereitet, wenn das auch vorkommt, dass das auch ihre Berechtigung hat. Ne? Mhm. Genau, also wenn ich alleine unterwegs bin und mit Schlagzeug und meinem SPDSX mit meinen Samples spiele, klar, ich habe so alles so geübt, dass das Tempo super gut passt, weil das alles ist schon vorgeplant und da habe ich auch wenig Raum, aber trotzdem manchmal stoppe ich das Ding und dann mache ich Beats und Leute gehen ab und denken, wow, cool, ja. Also kommt natürlich vor, aber es ist auch nicht so, dass ich würde lügen, das kommt schon oft vor, ja.
Mich interessiert, was da drüben liegt, was du meintest, was eines deiner Stamminstrumente ist, weil ich habe das noch nie gesehen.
Ja, glaub ich. Das glaube ich dir.
Das sieht aber auch aus wie was geschmiedet wurde, ne?
Ja, genau. Leider nicht selbst geschmiedet. Ja. Ich bin zu schlecht dafür. Aber genau, dieses Instrument bedeutet mir viel. Und
also du machst dir jetzt, ich beschreibe das mal, du machst dir jetzt so Ringe über die Daumen.
Daumen, genau. Ja. Und die Mütter. Ja, wir sind Mütter und Söhne, wobei nicht Mütter, Vater, Mutter, Kind, keine Ahnung so. Und weißt du, die Höhen und die Tiefe.
Ah, cool, ja. Das ist also auch eher so ein Percussion-Ding.
Genau, das ist, ah, ja. Krass, ja. Es heißt Kema in Mori, Kema. Und man könnte das mit Kastagnetten vergleichen.
Ja, ja, sowas genau. In die Richtung ist
Kastagnetten, ja, ja. Nur aus Metall. So. Ja. Und das ist, ich habe ehrlich gesagt das noch nie irgendwo anders gesehen. Und vielleicht könnte man da wirklich von einem typischen burkinischen Schmiedeninstrument sprechen. Ja. So, weil ehrlich gesagt, überall wo ich bin, ich habe innerhalb von Burkina Kastagnetten gesehen, die auch aus Metall sind, aber anders gebaut. Diese sind echt komplett anders. Und für mich ist das auch ein Stück Heimat, muss ich zugeben, weil ich bin damit aufgewachsen, auch in der Kirche, es wird oft genutzt und ja, ich sehe das auch als Teil von meiner Identität, Teil von meiner Familie, deswegen nutze ich das Instrument oft auf der Bühne, aber auch manchmal, um anzukommen im Publikum, so mir meine Atmosphäre aufzubauen und bevor ich dann das Konzert gebe. So klingt's.
Ja, das ist spannend. Ah ja, okay, also du nimmst auch dieses, du schlägst das auch gegeneinander.
Genau.
Also, es gibt diese großen Teile, ich versuche das gerade mal zu beschreiben, es gibt diese länglichen Teile, die du dir um die Mittelfinger machst.
Ja.
Das oben auch so ein Ring nur und dann
geht Mittelfinger für die Nazis.
Genau. Und das sind so längere Teile und die schlägst du gegen den Ring um den Daumen, aber auch gegeneinander und dann, das ist interessant.
Genau. Und dann versucht man daraus in der Kombination Musik, einen Rhythmus zu erzeugen.
Und ändert sich der Ton, je nachdem, wo du auf dem länglichen Stück schlägst?
Nicht so wirklich, da spiele ich ein bisschen gedämpfter, so für die Aufnahme. Es kann ein richtig lautes Instrument sein. Und ja. Warum sind so lange nicht Kaminga Karowa? Balafusan sagt so bei ihr Kobendo, Adiaten sind Begelaf nach Furuswa. Bei ihr Konlobo ne Kugurie, bei ihr Lobo dane Tandare, bei ihr Konlobo ne Kugurie, Samuzum Konyuda Lobo dane Tandare, bei ihr Konlobo ne Kugurie, Puena Badli Kufwam Lobo dane Tandare, bei ihr Konlobo ne Kugurie. Da du mein Leben bist, da du wohl bist, komm wieder nach, sag wo du bist, komm wieder nach, sag wo du bist, wo sind ja Mamonga, wo mein Mire. Warunda Junga, Togos for Yure. Warunda Junga, Togos for Yure.
Sehr geil, sehr geil. Wie viele Instrumente hast du so? Also, und was für Instrumente? Also, Schlagzeug hast du angefangen so ein bisschen mit und dann Gitarre und so?
Genau.
Also, wie viele Instrumente spielst du? Wie viele Instrumente hast du zu Hause zum Beispiel?
Ich habe viele Percussion-Instrumente in unterschiedlichen Formen. So.
Wie heißen die? Es gibt diese, das hatte ich mal, das irgendwie Gurke oder so, wo du so drauf ratschen kannst.
Ah, ja, genau. Das habe ich eigentlich nie gehabt, so wirklich aktiv. So. Ich glaube, du meinst Rassel oder sowas.
Nee, nicht Rassel. Du hast so dieses Ding, das ist so geformt wie so eine Gurke praktisch.
Ja.
Und das ist so geriffelt und da hast du so einen Schaum, wo du dann so darüber so reibst.
Okay, ja.
Und dann entsteht so eben dieses Klacken.
Ah ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Nee, also in Burkina ist es mehr, ich spiele mehr Perkussionsinstrumente, sowas wie Benri, das ist mit einem Kürbis gebaut.
Oh.
Ja, Kürbis, genau, und man nutzt die Kalibasse, um das Instrument herzustellen. Es gibt ein Instrument, was man auch so unter den Achsel spielt, das habe ich auch. Und es gibt auch ein Instrument mit, das ist wie eine Kiste und eigentlich wie ein Cajon, aber das ist auch mit Tier Fell angespannt. Ah, ja. Ja. So. Und solche Instrumente habe ich auch in Burkina, auch hier in Deutschland.
Cajon ist dieser Hocker, ne?
Genau.
Auf dem du so sitzt und dann hast du da so, der einen sehr geilen, scheppernden Sound hat.
Genau,
der,
genau.
Der ballert genau, richtig
genau,
gut.
Ja, genau, ja. Genau, das haben wir auch in der Kirche. Das ist eigentlich eines der Stamminstrumente einer klassischen Kirche in Burkina, würde ich so behaupten. Und ja, mit denen bin ich aufgewachsen, versuche auch das beizubehalten in meiner Musik, in der neuen Platte nicht so sehr, aber in den vorherigen Platten sehr viel. Und gerade sind auch neue Ideen für weitere Platten und vielleicht kommen die wieder auch wirklich komplett zum Einsatz ohne, weißt du, melodiöse Instrumente. Ja. Da spucken mir viele Ideen im Kopf herum. Mal schauen, wohin die Reise führt. Ja.
Also ich muss sagen, so meine tatsächlich so meine ersten Kontakte so mit diesem Sound, auch mit diesem sehr perkussiven Sound, wo ein großer Fokus darauf liegt, kam tatsächlich dann zum Beispiel so über Seed.
Ah, ne? Klar, ja.
Und dann habe ich ja vor einer Weile so gelesen, dass es ja auch zum Beispiel dann teilweise so Debatten darum gab, ob das irgendwie eine Form von Aneignung ist, wenn so jemand wie Peter Fox zum Beispiel mit dieser Musik arbeitet.
Ja, ja.
Empfindest du das so oder ist das für dich auch, genau wie du dann sagst, so, ey, ich cover auch Lieder von deutschen Liedermachern, ist das ein Austausch?
Ja, also ich glaube, diese Thematik ist ziemlich schwierig. Was ich da sagen kann, ist, ich verstehe jede Empörung. So, ich verstehe jede Empörung, wenn man die geschichtlichen Hintergründe weiß, verstehe ich, wie wenn Menschen auch irgendwie irritiert werden, weil von den Privilegien her, so wenn Menschen dann von deren Schöpfung nicht teilhaben können und dass es aufgegriffen wird, um wieder Menschen, die schon gut privilegiert sind, wieder weiter reich zu machen, kann ich irgendwo verstehen, dass es einfach auch für die Leute sehr problematisch ist. Und ich versuche das irgendwie allgemein darzustellen, woher das kommt und was ist problematisch an kulturelle Aneignung. Und es geht am Ende um die Privilegien. Ne? Ja, wer hat schon Macht, wer ist positioniert und wer beutet aus. Ja, genau. Es geht am Ende darum und ob die Schöpfer selbst dann auch überhaupt null beteiligt werden oder ob sie sogar, ob sie dadurch dann weiter gefördert werden. So.
Ich glaube, ich glaube, das ist so der Punkt. Ich glaube, dass also für mich haben diese Debatten über kulturelle Aneignung, das hatte für mich immer sehr damit zu tun, wie viel Respekt ist da im Spiel.
Ja, ja.
Also wenn man kann ja zum Beispiel sagen, es gibt ja einen Unterschied zwischen der Hommage und zwischen jemandem, der sich hinstellt und sagt so, ey, das hier sind meine Einflüsse und den huldige ich, indem ich diese Elemente bei mir einarbeite. Oder wenn du halt zum Beispiel guckst, so dass Elvis Presley als King of Rock'n'Roll galt und all seine Lieder sind eigentlich von Schwarzen geschrieben worden. Und er hat aber den ganzen Ruhm dafür eingesagt. Also das ist schon ein Unterschied. Ne?
Ja, genau. Ich denke, es geht am Ende auch um diese Sensibilität. Ne?
Ja.
Genau. Und allein die Auseinandersetzung mit dem Thema ist wichtig. Ich glaube, es gibt auch Leute, die drauf scheißen, null Sensibilität dafür haben, jede Kritik nehmen die persönlich und gehen in die Verteidigung.
Ja.
Und am Ende denke ich, dass es darum geht, sich offen zu zeigen für diese Thematik und auch einfach versuchen zu reflektieren in den Stücken, die man schöpft, so und für sich auch einen Mittelweg zu finden, damit respektvoll auch mit den Anliegen umzugehen. Mhm. Es geht am Ende darum so. Aber ich glaube, heutzutage alles, was man irgendwie als progressiv bezeichnen würde, ein bisschen Kritik auf den Tisch löst Empörung auf und keiner will zuhören. Und ich glaube, es geht am Ende darum, dass man andere Perspektiven zuhört, dass man sich offen zeigt, um zu verstehen, wie kann ich besser machen. Ja, es geht am Ende darum, es geht um Respekt, es geht um die Wahrnehmung von dem Anliegen und es geht darum zu sehen, geschichtlich, was ist passiert und wie kann man gewisse Dinge nicht einfach so schamlos reproduzieren, sondern sich auf die Arbeit zu machen. Kein Mensch würde vielleicht alles richtig machen heute so, aber ich glaube, es geht am Ende um diese gegenseitige Wertschätzung und Checken der Privilegien, wo ich stehe und was kann ich besser machen. Vor allem, wenn man schon gut positioniert ist und sich Unterstützung holen kann ins Team und Beratung. All das sind Wege, Ideen, um ein bisschen besser zu machen. Yeah. Und ich glaube, es gibt KünstlerInnen, die heute das versuchen zu integrieren. Mhm. Aber manche sind komplett zu dicht und haben null Bock drauf. Und ich glaube, da ist das Problem so.
Ja, sehe ich auf jeden Fall viel, wo ich zustimmen würde. Mhm. Mein Lieber, wir haben uns jetzt sehr ausführlich unterhalten. Wir kommen langsam zum Ende.
Ja.
Die letzte Frage stelle ich allen Leuten, mit denen ich mich hier unterhalte. Mhm. Wie werden wir eine gute Gesellschaft?
Eine gute Gesellschaft ist für mich eine Gesellschaft, wo wir offen füreinander sind, wo wir offen für Gespräche sind, wo wir offen für einander aufzustehen, wo wir nicht gleich in die Offensive, in die Verteidigung gehen, sondern wo wir lernen, zuzuhören, Perspektiven zuzuhören, Benachteiligte zu hören, gegen Ungerechtigkeit aufstehen, egal in welchem Bereich, dass wir Mut haben dafür und dass wir vor allem auch für die Zukunft kämpfen. Und das bedeutet auch, ja, fürs Klima sensibel zu werden. Das bedeutet, ja, einfach sich offen für gewisse Themen zu zeigen.
Und für Menschen, ne?
Für Menschen weiterhin. Und vor allem, dass die Grenzen verschwinden. Ich hasse Grenzen. Geht in beiden Richtungen. Grenzen zwischen Ländern, aber auch meine eigenen, wenn sie nicht respektiert werden.
Vielen Dank, Izzy.
Ja, danke dir.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.